Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila Band 3. Die Herrlichkeit des Panchatattva. Fünftes Kapitel: Die Herrlichkeit Sri Nityananda Balarams. Dieses Kapitel ist vornehmlich der Beschreibung der wesentlichen Natur und Herrlichkeit Sri Nityananda Prabhus gewidmet. Sri Krishna ist die absolute Persönlichkeit Gottes und seine erste Erweiterung in einer Gestalt für die Spiele ist Sri Balaram. Jenseits der Grenze unserer materiellen Welt liegt der spirituelle Himmel, Parayoma, in dem viele spirituelle Planeten schweben, von denen der höchste Krishnaloka heißt. Krishnaloka, das Reich Krishnas, ist dreifach unterteilt, und zwar in Dwarak, Mathura und Gokula. In diesem Reich erweitert sich die Persönlichkeit Gottes in vier vollständige Teile: Krishna, Balaram, Pradyumna, in Klammer der transzendentale Liebesgott und Aniruddha. Man kennt sie als die ursprünglichen vierfachen Formen. In Krishnaloka gibt es einen transzendentalen Ort, der als Shweta Vipa oder Vrindavan bekannt ist. Unterhalb von Krishnaloka im spirituellen Himmel befinden sich die Vaikuntha-Planeten. Auf dem Vaikuntha-Planeten resistiert eine vierhändige Narayana, der von der ersten vierfachen Manifestation erweitert wurde. Die als Sri Balaram bekannte Persönlichkeit Gottes in Krishnaloka ist der ursprüngliche Shankarshan, in Klammer anziehend wirkende Gestalt Gottes. Und von diesem Shankarshan erweitert sich ein anderer Shankarshan, den man Maha Shankarshan nennt und der auf einem der Vaikuntha-Planeten residiert. Durch seine innere Kraft erhält Maha Shankarshan die transzendentale Existenz aller Planeten im spirituellen Himmel, wo alle Lebewesen ewig befreite Seelen sind. Der Einfluss der materiellen Energie ist dort nicht zu spüren. Auf diesem Planeten ist die zweite vierfache Manifestation gegenwärtig. Außerhalb der Vaikuntha-Planeten liegt die ursprüngliche Manifestation Sri Krishnas, die man Brahma Loka nennt. Auf der anderen Seite des Brahma-Loka befindet sich der spirituelle Karana Samudra, das Meer der Ursachen. Die materielle Energie existiert auf der anderen Seite des Meeres der Ursachen, ohne dieses zu berühren. Im Meer der Ursachen liegt Mahavishnu, die ursprüngliche Purusha-Erweiterung Shankarshans. Dieser Mahavishnu wirft seinen Blick über die materielle Energie und durch eine Widerspiegelung seines transzendentalen Körpers geht er in die materiellen Elemente ein. Als Ursprung der materiellen Elemente kennt man die materielle Energie als Pradana und als Ursprung der Manifestationen der materiellen Energie ist sie als Maya bekannt. Die materielle Natur ist jedoch insofern unbelebt, als sie keine unabhängige Macht hat, etwas zu tun. Sie ist durch den Blick Mahavishnus ermächtigt, die kosmische Manifestation zu erzeugen. Deshalb ist die materielle Energie nicht die ursprüngliche Ursache der materiellen Manifestation. Vielmehr erzeugt der transzendentale Blick, den Mahavishnu über die materielle Natur wirft, die kosmische Manifestation. Mahavishnu wiederum geht in jedes Universum als das Behältnis aller Lebewesen, Garbhodakshay Vishnu, ein. Von Garbhodakshay Vishnu erweitert sich Kshirodakshay Vishnu, die Überseele jedes Lebewesens. Auch Garbhodakshay Vishnu hat in jedem Universum seine eigenen Vaikuntha-Planeten, auf dem er als die Überseele oder der höchste Beherrscher des Universums lebt. Garbhodakshay Vishnu legt sich in die Mitte des wässrigen Teils des Universums nieder und erzeugt das erste Lebewesen des Universums, Brahma. Die imaginäre universale Form ist eine Teilmanifestation Garbhodakshay Vishnus. Auf den Vaikuntha-Planeten in jedem Universum befindet sich ein Meer aus Milch und in diesem Meer liegt eine Insel, die man Shweta Vipa nennt und auf der Vishnu lebt. Dieses Kapitel beschreibt daher zwei Shweta Vipas, einmal das in Krishnas Reich und zum anderen das im Milchmeer eines jeden Universums. Das Shweta Vipa im Reich Krishnas ist mit Vrindavan Dham identisch, dem Ort, an dem Sri Krishna selbst erscheint, um seine Spiele der Liebe zu entfalten. Im Shweta Vipa innerhalb jedes Universums befindet sich eine Shesha-Form Gottes, die Vishnu dient, indem sie die Form seines Schirmes, seiner Pantoffeln, seiner Liebesgestalt, seiner Kissen, seiner Gewänder, seiner Resistenz, seiner heiligen Schnur, seines Thrones und so fort annimmt. Shri Baladeva in Krishnaloka ist Nityananda Prabhu. Deshalb ist Nityananda Prabhu der ursprüngliche Shankarshan. Und Mahashankarshan und seine Erweiterungen als die Purushas in den Universen sind vollständige Erweiterungen Nityananda Prabhus. In diesem Kapitel hat der Verfasser beschrieben, wie er sein Heim für eine Pilgerfahrt nach Vrindavan verließ und wie er dort Erfolg hatte. Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass das ursprüngliche Vaterhaus des Autors und sein Geburtsort im Bezirk von Katwa in einem Dorf namens Chammatapura in der Nähe von Naihati liegt. Der Bruder von Krishnadas Kaviraj lud Sri Minaketana Ramadasa, einen großen Geweihten Sri Nityanandas, zu sich nach Hause ein. Doch ein Priester namens Gunaranava Mishra empfing ihn nicht gebührend, und auch Krishnadas Kaviraj Goswamis Bruder, der die Herrlichkeit Nityanandas nicht erkannte, stellte sich auf Seiten des Priesters. Ramadas betrübte dies, und so zerbrach er seine Flöte und ging fort. Dies bedeutete ein großes Unglück für den Bruder Krishnadas Kaviraj Goswamis. Doch noch in der gleichen Nacht segnete Sri Nityananda Prabhu selbst Krishnadas Kaviraj Goswami in einen Traum und befahl ihm, am nächsten Tag nach Vrindavan aufzubrechen. Vers 1. Lasst mich meine Ehrbietungen Sri Nityananda Prabhu, der höchsten Persönlichkeit Gottes, erweisen, dessen Reichtum wunderbar und unbegrenzt ist. Durch seinen Willen kann selbst ein Narr seine Identität verstehen. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, alle Ehre sei Sri Nityananda, alle Ehre sei Advaita Acharya und alle Ehre sei allen Geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 3. Ich habe die Herrlichkeit Sri Krishna Chaitanyas in 6 Versen beschrieben. Lasst mich jetzt in 5 Versen die Herrlichkeit Sri Nityanandas beschreiben. Vers 4. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der Urquell aller Inkarnationen. Sri Balaram ist sein zweiter Körper. Erläuterung. Sri Krishna, die absolute Persönlichkeit Gottes, ist der urerste Herr. Die ursprüngliche Gestalt Gottes und seiner ersten Erweiterung ist Sri Balaram. Die Persönlichkeit Gottes kann sich in unzähligen Formen erweitern. Formen, die unbegrenzte Kraft besitzen, nennt man Swamsha, und Formen, die begrenzte Kräfte besitzen, in Klammer die Lebewesen, werden als Vibhinnamsha bezeichnet. Vers 5. Sie beide besitzen ein und dieselbe Identität. Sie unterscheiden sich nur in ihrer Gestalt. Er ist die erste körperliche Erweiterung Krishnas und er hilft Sri Krishna bei seinen transzendentalen Spielen. Erläuterung. Balaram ist eine Swamsha-Erweiterung des Herrn und deshalb besteht kein Unterschied zwischen Krishna und Balaram hinsichtlich ihrer Macht. Sie unterscheiden sich nur in ihrem Körperbau voneinander. Als erste Erweiterung Gottes ist Balaram die Hauptgottheit unter den ersten vierfachen Formen. Und er ist auch der hauptsächliche Helfer Sri Krishnas bei seinen transzendentalen Taten und Spielen. Vers 6. Der ursprüngliche Krishna erschien in Navadvip als Sri Chaitanya und Balaram erschien mit ihm als Sri Nityananda. Vers 7. Möge Sri Nityananda Ram der Gegenstand meiner ständigen Erinnerung sein. Shankarshan, Sheshanag und die Vishnus, die auf dem Karana-Meer, Garba-Meer und Milchmeer liegen, sind seine vollständigen Teile und die Teile seiner vollständigen Teile. Erläuterung. Sri Swarup Damodar Goswami hat diesen Vers in seinem Tagebuch aufgezeichnet, um Sri Nityananda Prabhu seine achtungsvollen Ehrbietungen zu erweisen. Dieser Vers erscheint auch als der 7. der ersten 14 Verse des Sri Chaitanya Charitamrita. Vers 8. Sri Balaram ist der ursprüngliche Shankarshan. Er nimmt 5 andere Formen an, um Sri Krishna zu dienen. Vers 9. Er selbst hilft bei den Spielen Sri Krishnas und er übernimmt die Arbeit der Schöpfung in 4 anderen Formen. Vers 10. Er führt die Befehle Sri Krishnas beim Schöpfungswerk aus und in der Form Sri Sheshas dient er Krishna auf vielerlei Weise. Erläuterung: Sachkundiger Meinung zufolge ist Balaram als das Oberhaupt der ursprünglichen vierfachen Formen auch der ursprüngliche Shankarshan, Balaram. Die erste Erweiterung Krishnas erweitert sich in fünf Formen. Erstens Mahashankarshan, zweitens Karana Ptishai, drittens Garbhodakashai, viertens Kshirodakashai und fünftens Shesha. Diese fünf vollständigen Teile sind sowohl für den spirituellen als auch für den materiellen Kosmos Manifestationen verantwortlich. In diesen fünf Formen hilft Sri Balaram Sri Krishna bei seinen Taten und Spielen. Die ersten vier dieser Formen sind für die kosmische Manifestation verantwortlich, während Shesha für den persönlichen Dienst des Herrn zuständig ist. Shesha wird auch Ananta genannt oder der Unbegrenzte, denn er hilft der Persönlichkeit Gottes in seinen unbegrenzten Erweiterungen, indem er eine unbegrenzte Vielfalt von Diensten leistet. Sri Balaram ist der Diener Gott, der Sri Krishna in allen Angelegenheiten der Existenz und des Wissens dient. Sri Nityananda Prabhu ist der gleiche Diener Gott, Balaram, der den gleichen Dienst für Sri Gauranga durch ständige Gemeinschaft ausführt. Vers 11. In all den Formen kostet er die transzendentale Glückseligkeit, Krishna zu dienen. Dieser gleiche Balaram ist Sri Nityananda, der Begleiter Sri Gaurasundaras. Vers 12. Ich habe diesen siebten Vers in vier darauffolgenden Versen erklärt. Durch diese Verse kann die ganze Welt die Wahrheit über Sri Nityananda kennenlernen. Vers 13. Ich ergebe mich den Lotusfüßen Sri Nityananda Rams, den man als Shankarshan inmitten des Chaturyuha kennt, in Klammer bestehend aus Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha. Er verfügt über alle Reichtümer und residiert auf Vaikuntha Loka, weit jenseits der materiellen Schöpfung. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Tagebuch Sri Swarup Damodar Goswamis. Er erscheint als der achte der ersten 14 Verse des Sri Chaitanya Charitamrita. Vers 14. Jenseits der materiellen Natur liegt das Reich, das man als Parayomna, den spirituellen Himmel, kennt. Wie Sri Krishna selbst, so besitzt es alle transzendentalen Eigenschaften, wie zum Beispiel die sechs Reichtümer. Erläuterung: Der Shankara-Philosophie zufolge besteht der materielle Kosmos aus 24 Elementen, den fünf groben materiellen Elementen, den drei feinen materiellen Elementen, den fünf Sinnen zum Erwerb von Wissen, den fünf aktiven Sinnen, den fünf Gegenständen der Sinnenfreude und dem Mahatattva, in Klammer der gesamten materiellen Energie. Empirische Philosophen, die über diese Elemente nicht hinauszugehen vermögen, spekulieren, alles jenseits davon müsse avyakta oder unerklärlich sein. Aber die Welt jenseits der 24 Elemente ist nicht unerklärlich, denn sie wird in der Bhagavad Gita in Klammer 8.20 als die ewige, in Klammer Sanatan, Natur erklärt. Jenseits der manifestierten und unmanifestierten Existenz der materiellen Natur, in Klammer Yakta Yakta, liegt die Sanatana Natur, die man als Paravyoma oder den spirituellen Himmel bezeichnet. Da diese Natur der Eigenschaft nach spirituell ist, gibt es dort keine qualitativen Unterschiede. Alles dort ist spirituell, alles ist gut und alles besitzt die spirituelle Gestalt Sri Krishna selbst. Dieser spirituelle Himmel ist die manifestierte innere Kraft Sri Krishnas. Sie unterscheidet sich vom materiellen Himmel, der durch Krishnas äußere Kraft manifestiert wurde. Das alldurchdringende Brahman, der unpersönliche, leuchtende Schein Sri Krishnas, existiert in der spirituellen Welt zusammen mit den Vaikuntha-Planeten. Wir können von diesem spirituellen Himmel durch einen Vergleich mit dem materiellen Himmel eine Vorstellung bekommen, denn die Strahlen der Sonne im materiellen Himmel können mit dem Brahma-Jyoti, der leuchtenden Ausstrahlung der Persönlichkeit Gottes, verglichen werden. Im Brahma-Jyoti gibt es unbegrenzte Vaikuntha-Planeten, die spirituell und daher selbstleuchtend sind, mit einem Glanz, der viele Male stärker ist als der der Sonne. Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, seine unzähligen vollständigen Teile und die Teile seiner vollständigen Teile beherrschen jeden Vaikuntha-Planeten. Im höchsten Bereich des spirituellen Himmels liegt der Planet Krishnaloka, der dreifach unterteilt ist, und zwar in Dwarak, Mathura und Goloka. Für grobe Materialisten ist dieses Königreich Gottes Vaikuntha ohne Zweifel ein Geheimnis. Doch für einen unwissenden Menschen ist aus Mangel an genügendem Wissen alles ein Geheimnis. Das Königreich Gottes ist kein Mythos. Selbst die materiellen Planeten, die zu Millionen und Abermillionen über unseren Köpfen schweben, sind für den Unwissenden immer noch ein Geheimnis. Materielle Wissenschaftler unternehmen jetzt den Versuch, dieses Geheimnis zu lüften. Und es mag der Tag kommen, an dem die Menschen dieser Erde fähig sein werden, im Weltall zu reisen und die Vielfalt dieser Millionen von Planeten mit eigenen Augen zu sehen. Auf jedem Planeten gibt es so viele materielle Mannigfaltigkeit, wie wir sie auf unserem Planeten finden. Der Planet Erde ist nur ein unbedeutender Fleck in der kosmischen Struktur. Dennoch haben törichte Menschen, eingebildet durch eine falsche Vorstellung von wissenschaftlichem Fortschritt, ihre Energie auf die Förderung sogenannter wirtschaftlicher Entwicklung auf diesem Planeten konzentriert, obwohl sie nicht wissen, dass auf anderen Planeten eine Vielzahl von wirtschaftlichen Möglichkeiten gibt. Der modernen Astronomie zufolge unterscheidet sich die Schwerkraft des Mondes von der der Erde. Wenn man daher zum Mond geht, wird man fähig sein, große Gewichte zu heben und große Strecken zu überspringen. Im Ramayana wird beschrieben, dass Hanuman fähig ist, riesige Gewichte so schwer wie Berge zu heben und über die Ozeane zu springen. Die moderne Astronomie hat bestätigt, dass dies in der Tat möglich ist. Die Krankheit des modernen zivilisierten Menschen ist sein Unglaube gegenüber allem, was in den offenbarten Schriften steht. Ungläubige Zweifler können in der spirituellen Erkenntnis keinen Fortschritt machen, denn sie können die spirituelle Kraft nicht verstehen. Die kleine Frucht eines Banjan-Baumes enthält hunderte von Kernen, und in jedem Kern liegt die Kraft, einen weiteren Banjan-Baum zu erzeugen, der wiederum Millionen mehr solcher Früchte hervorbringt. Dieses Naturgesetz ist uns sichtbar, obwohl seine Wirkungsweise jenseits unseres Verständnisvermögens liegt. Dies ist nur ein unbedeutendes Beispiel der Kraft Gottes. Es gibt viele ähnliche Phänomene, die unsere Wissenschaftler nicht erklären können. Alles ist in der Tat unbegreiflich, denn die Wahrheit wird nur den geeigneten Personen offenbart. Obwohl es eine Vielzahl von Persönlichkeiten gibt, von Brahma bis hinunter zur unbedeutenden Ameise, die alle Lebewesen sind, ist doch ihre Entwicklung von Wissen unterschiedlich. Deshalb müssen wir Wissen aus der richtigen Quelle empfangen. Tatsächlich können wir wirkliches Wissen nur aus den vedischen Quellen bekommen. Die vier Veden mit ihren ergänzenden Schriften, den Puranas, dem Mahabharata, den Ramayana und ihren Folgeschriften, die man als Smritis kennt, sind alle autorisierte Quellen des Wissens. Wenn wir überhaupt Wissen erwerben wollen, müssen wir es ohne Zögern diesen Quellen entnehmen. Offenbartes Wissen mag zu Beginn aufgrund unserer paradoxen Wunsches, alles mit unseren winzigen Gehirnen nachzuprüfen, unglaubwürdig erscheinen. Doch sind spekulative Mittel, Wissen zu erlangen, immer unvollkommen. Das vollkommene Wissen, das in den offenbarten Schriften dargelegt ist, wird von den großen Acharyas bestätigt, die viele Kommentare hierzu hinterlassen haben. Keiner dieser Acharyas hat die Shastras angezweifelt. Wer nicht an die Shastras glaubt, ist ein Atheist, und wir sollten keinen Atheisten um Rat fragen. Mag er auch noch so bedeutend sein. Wer unerschütterlich an die Shastras mit all ihrer Mannigfaltigkeit glaubt, ist die richtige Person, von der wir wirkliches Wissen empfangen können. Solches Wissen mag zu Beginn unglaubwürdig erscheinen, doch wenn es durch die richtige Autorität verkündet wird, ist seine Bedeutung offenbart. Und dann hat man keinen Zweifel mehr. Vers 15. Dieser Vaikuntha-Bereich ist alldurchdringend, unbegrenzt und erhaben. Er ist die Residenz Sri Krishnas und seiner Inkarnationen. Vers 16. In der höchsten Region des spirituellen Himmels liegt der spirituelle Planet Krishnaloka. Er ist dreifach unterteilt in Dwarak, Mathura und Gokula. Vers 17. Sri Gokula ist der höchste von allen. Er wird auch Vraj, Goloka, Shvetavipa und Vrindavan genannt. Vers 18. So wie der transzendentale Körper Sri Krishnas, so ist Gokula alldurchdringend, unbegrenzt und erhaben. Es erweitert sich ohne Einschränkungen sowohl nach oben als auch nach unten. Erläuterung: Srila Jiva Goswami, die große Autorität und der große Philosoph in der Linie Sri Chaitanya Mahaprabhus, hat das Reich Krishnas in seinem Krishna Sandarbha erörtert. In der Bhagavad Gita spricht der Herr von meinem Reich. Srila Jiva Goswami, der die Natur von Krishnas Reich untersucht hat, bezieht sich auf das Skanda Purana, in dem es heißt: Die Reiche Gottes in der materiellen Welt wie Dwarak, Mathura und Goloka sind Abbilder der Reiche des Herrn im Königreich Gottes Vaikuntha Dham. Die unbegrenzte spirituelle Atmosphäre des Vaikuntha Dham befindet sich weit über und jenseits des materiellen Kosmos. Dies wird in Svayambhuva Tantra in einem Gespräch zwischen Shiva und Parvati hinsichtlich der Wirkung des Chantens des viersilbigen Mantras bestätigt. Es heißt dort: Während man den Mantra chantet, sollte man sich stets an die spirituelle Welt erinnern, die sehr ausgedehnt und voller Wunschbäume ist, die alles geben können, was man sich wünscht. Unter diesen Vaikuntha-Regionen befindet sich die potenzielle materielle Energie, die die materielle Manifestation verursacht. Die Orte des Spieles Sri Krishnas wie Dwarak, Mathura und Vrindavan existieren ewig und unabhängig in Krishna Loka. Sie sind das eigentliche Reich Sri Krishnas und es besteht kein Zweifel darüber, dass sie über der materiellen kosmischen Manifestation liegt. Das Reich, das als Vrindavan oder Gokula bekannt ist, kennt man auch als Goloka. Die Brahma Samhita in Klammer 5.2 beschreibt, dass Gokula das höchste Gebiet im Königreich Gottes einer Lotusblüte mit tausenden von Blütenblättern gleicht. Der äußere Teil dieses lotusgleichen Planeten ist ein viereckiger Platz, der als Shvetavipa bekannt ist. Im inneren Teil von Gokula ist alles für Krishnas Aufenthalt mit seinen ewigen Gefährten wie Nanda und Yashoda bereitgestellt. Dieses transzendentale Reich existiert durch die Energie Baladevas, der die ursprüngliche Gesamtheit Sheshas oder Anantas ist. Die Tantras bestätigen auch diese Beschreibung, indem sie sagen, dass das Reich Sri Anantadevas, des vollständigen Teils von Baladeva, als das Königreich Gottes bezeichnet wird. Vrindavan Dham ist das innerste Reich innerhalb des vierfachen Reiches von Shvetavipa, das außerhalb der Grenzen von Gokula Vrindavan liegt. Jiva Goswami zufolge wird Vaikuntha auch als Brahmaloka bezeichnet. Das Narada Panchatrata beschreibt in einer Feststellung hinsichtlich des Geheimnisses um Vyajaya: Der Beherrscher der Gopis, Govinda, die Hauptgottheit von Gokula, erfreut sich stets an einem Ort namens Goloka im höchsten Teil des spirituellen Himmels. Aus dem maßgeblichen Nachweis Jiva Goswamis kann man schließen, dass Krishna Loka der höchste Planet im spirituellen Himmel ist, der weit jenseits des materiellen Kosmos liegt. Zum Genuss transzendentaler Vielfalt haben die Spiele Krishnas drei Unterteilungen, und diese Spiele finden in den drei Reichen Dwarak, Mathura und Gokula statt. Wenn Krishna in unser Universum herabsteigt, genießt er die Spiele an Orten gleichen Namens. Diese Orte auf der Erde sind von jenen ursprünglichen Reichen nicht verschieden, denn sie sind Ebenbilder dieser ursprünglichen heiligen Orte in der transzendentalen Welt. Sie sind so gut wie Sri Krishna selbst und sind ebenso verehrenswert. Sri Chaitanya erklärte, Sri Krishna, der sich als der Sohn des Königs von Vraj ausgibt, sei verehrenswert und Vrindavan Dham sei gleichermaßen der Verehrung würdig. Vers 19: Dieses Reich ist in der materiellen Welt durch den Willen Sri Krishnas manifestiert. Es ist mit dem ursprünglichen Gokula identisch. Sie sind nicht zwei verschiedene Körper. Erläuterung: Die oben erwähnten Dhams sind durch den allmächtigen Willen Sri Krishnas beweglich. Wenn Sri Krishna auf der Erde erscheint, kann er auch seine Dhams erscheinen lassen, ohne ihre ursprüngliche Beschaffenheit zu verändern. Man sollte zwischen den Dhams auf der Erde und denen im spirituellen Himmel nicht unterscheiden und denken, diejenigen auf der Erde seien materiell und die ursprünglichen Reiche seien spirituell. Sie sind alle spirituell. Nur für uns, die wir in unserem gegenwärtigen bedingten Zustand nichts jenseits der Materie erfahren können, erscheinen Dharms und der Herr selbst in seiner Arjya-Form vor uns wie Materie, um uns die Möglichkeit zu geben, die spirituelle Natur mit materiellen Augen zu sehen. Zu Anfang mag es dem Neuling schwerfallen, dies zu verstehen, doch im Laufe der Zeit, wenn er im hingebungsvollen Dienst fortgeschritten ist, wird es ihm leichter fallen und dann wird er die Gegenwart des Herrn in diesen greifbaren Formen zu würdigen wissen. Vers 20. Das Land dort besteht aus dem Stein der Weisen, in Klammer Chintamani, und die Wälder stehen voller Wunschbäume. Materielle Augen sehen es als einen gewöhnlichen Ort. Erläuterung. Durch die Gnade des Herrn können seine Dharms und er selbst gleichzeitig gegenwärtig sein, ohne ihre ursprüngliche Bedeutung zu verlieren. Nur wenn man sich völlig in Zuneigung und Liebe zu Gott entwickelt, kann man diese Dharms in ihrer ursprünglichen Erscheinung sehen. Srila Narottam Das Thakur, ein großer Acharya in der Schülernachfolge Sri Chaitanya Mahaprabhus, hat zu unserem Nutzen gesagt, dass man die Dharms nur vollkommen sehen kann, wenn man die Mentalität, über die materielle Natur zu herrschen, vollständig aufgibt. Unsere spirituelle Sicht entwickelt sich in dem Maßen, wie wir die erniedrigende Geisteshaltung, unnötigerweise Materie zu genießen, aufgeben. Ein Kranker, der durch eine schlechte Angewohnheit krank geworden ist, muss bereit sein, dem Arzt, dem Rat des Arztes zu folgen, und als natürliche Folge muss er versuchen, die Ursache der Krankheit aufzugeben. Der Patient kann nicht an seiner schlechten Angewohnheit festhalten und zugleich erwarten, von dem Arzt geheilt zu werden. Die moderne materielle Zivilisation jedoch hält an einer krankhaften Atmosphäre fest. Das Lebewesen ist ein spiritueller Funken, ebenso spirituell wie der Herr selbst. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Herr groß ist und das Lebewesen klein. Eigenschaftsmäßig sind sie eins, doch mengenmäßig sind sie verschieden. Das Lebewesen kann daher, weil es seiner Natur nach spirituell ist, nur im spirituellen Himmel glücklich sein, wo es unbegrenzte spirituelle Sphären, Vaikunthas genannt, gibt. Ein spirituelles Wesen, das durch einen materiellen Körper bedingt ist, muss daher versuchen, von seiner Krankheit frei zu werden, statt die Ursache der Krankheit zu entwickeln. Törichte Menschen, die ganz in ihre materiellen Errungenschaften vertieft sind, sind unnötigerweise stolz darauf, Führer des Volkes zu sein, doch ignorieren sie den spirituellen Wert des Menschen. Solch getäuschte Führer entwerfen langfristige Pläne, doch sie sind kaum imstande, die Menschheit in einen Zustand glücklich zu machen, der durch dreifache Leiden, die uns von der materiellen Natur aufgezwungen werden, bedingt ist. Man kann die Gesetze der Natur durch keine noch so großen Anstrengungen beherrschen. Zumindest wird man dem Tod unterworfen sein, dem endgültigen Gesetz der Natur. Tod, Geburt, Alter und Krankheit sind Symptome des krankhaften Zustands des Lebewesens. Das höchste Ziel des menschlichen Lebens sollte es deshalb sein, von diesen Leiden frei zu werden und nach Hause zu Gott zurückzukehren. Vers 21. Doch mit den Augen der Gottesliebe kann man seine wahre Identität sehen, als den Ort, an dem Krishna seine Spiele mit den Kuhhirtenknaben und den Kuhhirtenmädchen vollführte. Vers 22. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Vorfahren, der die Kühe hütet, alle Wünsche erfüllt, in Reichen, geschaffen aus spirituellen Edelsteinen und umgeben von Millionen von Wunschbäumen. Ständig dienen ihm mit großer Ehrfurcht und Zuneigung Hunderttausende von Glücksgöttinnen. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus der Brahma Samhita, in Klammer 5,29. Diese Beschreibung von Krishnas Reich gibt uns klare Auskunft über den transzendentalen Ort, dem man das Leben nicht nur ewig, glückselig und voller Wissen ist, sondern wo es auch reichlich Gemüse, Milch, Edelsteine und schöne Häuser und Gärten gibt, um die sich liebliche Mädchen kümmern, die alle Glücksgöttinnen sind. Krishna Loka ist der höchste Planet im spirituellen Himmel, und darunter befinden sich unzählige Sphären, die im Srimad Bhagavatam näher beschrieben werden. Am Anfang von Brahmas Selbsterkenntnis wurde ihm durch die Gnade Narayans eine transzendentale Vision der Vaikuntha-Sphären offenbart. Später hatte er durch die Gnade Krishnas eine transzendentale Vision von Krishna Loka. Diese transzendentale Vision gleicht dem Empfang von Fernsehaufnahmen vom Mond durch das mechanische System für den Empfang modulierter Wellen, doch wird es durch Tapasya und Meditation im eigenen Inneren erreicht. Im Srimad Bhagavatam, in Klammer 2. Kanto, wird erklärt, dass in Vaikuntha Loka die materielle Natur, die von den Eigenschaften der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit repräsentiert wird, keinen Einfluss hat. In der materiellen Welt ist die höchste qualitative Manifestation Tugend, deren Merkmale Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Gleichmut, Sauberkeit, Beherrschung der Sinne, Einfachheit, wesentliches Wissen, Glauben an Gott, wissenschaftliches Wissen und so fort sind. Trotzdem jedoch sind alle diese Eigenschaften mit Leidenschaft und Unvollkommenheit vermischt. Die Eigenschaften in Vaikuntha dagegen sind eine Manifestation der inneren Kraft Gottes und daher sind sie rein spirituell und transzendental, ohne eine Spur materieller Beeinflussung. Kein materieller Planet, nicht einmal Satyaloka, kann der Qualität nach mit dem spirituellen Planeten verglichen werden, wo die fünf Eigenschaften, die der materiellen Welt zu eigen sind, nämlich Unwissenheit, Leid, Egoismus, Zorn und Neid, völlig fehlen. In der materiellen Welt ist alles eine Schöpfung. Alles in unserem Erfahrungsbereich, einschließlich unserer eigenen Körper und Gemüter, wurden erschaffen. Dieser Vorgang der Schöpfung begann mit dem Leben Brahmas, und dieses Schöpfungsprinzip herrscht im gesamten materiellen Universum durch die Eigenschaft der Leidenschaft. Weil jedoch die Eigenschaft der Leidenschaft auf dem Vaikuntha-Planeten nicht vorhanden ist, ist dort nichts erschaffen. Alles dort existiert ewig. Und weil es dort auch keine Erscheinungsweise der Unwissenheit gibt, kann auch von Vernichtung oder Zerstörung keine Rede sein. In der materiellen Welt mag man versuchen, durch die Entwicklung der oben erwähnten Eigenschaften der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit von Tugend alles beständig zu machen. Doch weil die Tugend in der materiellen Welt mit Leidenschaft und Unwissenheit vermischt ist, kann es hier nichts Beständiges existieren. Trotz aller guten Pläne der besten wissenschaftlichen Gehirne. Deshalb haben wir in der materiellen Welt keine Erfahrung von Ewigkeit, Glückseligkeit und vollkommenes Wissen. In der spirituellen Welt hingegen ist durch die völlige Abwesenheit der qualitativen Erscheinungsweisen alles ewig, glückselig und wissend. Alles kann sprechen, alles kann sich bewegen, alles kann hören und alles kann ewig in völlig gesegneter Existenz sehen. Aus diesem Grund haben dort Zeit und Raum in der Form von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft keinen Einfluss. In der spirituellen Welt gibt es keinen Wandel, weil die Zeit keinen Einfluss hat. Folglich fehlt dort auch der Einfluss Mayas, der gesamten äußeren Energie, die uns dazu verführt, mehr und mehr materialistisch zu werden und unsere Beziehung zu Gott zu vergessen. Als spirituelle Funken, die von der transzendentalen Körper des Herrn ausgehen, Strahlen sind wir ewig, mit ihm verbunden und ihm eigenschaftsmäßig ebenbürtig. Die materielle Energie ist eine Bedeckung des spirituellen Funkens, doch in der Abwesenheit der materiellen Bedeckung vergessen die Lebewesen in Vaikuntha niemals ihre Identität. Sie sind sich ewig ihrer Beziehung zu Gott in ihrer wesenseigenen Stellung transzendentalen liebenden Dienstes für den Herrn zu leisten bewusst. Weil sie sich ständig im transzendentalen Dienst des Herrn betätigen, ist es nur natürlich, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass auch ihre Sinne transzendental sind. Denn niemand kann dem Herrn mit materiellen Sinnen dienen. Die Einwohner von Vaikuntha Loka besitzen keine materiellen Sinne, um über die materielle Natur zu herrschen. Menschen mit geringem Wissen schlussfolgern, dass ein Ort ohne materielle Eigenschaften so etwas wie ein formloses Nichts sein müsse. In Wirklichkeit aber gibt es in der spirituellen Welt Eigenschaften. Doch diese unterscheiden sich von den materiellen Eigenschaften, weil alles dort ewig, unbegrenzt und rein ist. Die Atmosphäre dort ist selbst leuchtend und so besteht keine Notwendigkeit für eine Sonne, einen Mond oder Feuer, Elektrizität und so fort. Wer in dieses Reich gelangt, kommt nie wieder in die materielle Welt mit einem materiellen Körper zurück. Auf dem Vaikuntha-Planeten besteht kein Unterschied zwischen den Atheisten und den Gläubigen, denn alle Lebewesen, die dort wohnen, sind von den materiellen Eigenschaften befreit, und so werden die Suras und Asuras gleichermaßen gehorsame Diener liebende Diener des Herrn. Die Bewohner von Vaikuntha haben eine strahlende schwarze Hauttönung, die viel bezaubernder und anziehender wirkt als die stumpfe weiße und schwarze Hautfarbe, die man in der materiellen Welt findet. Ihre Körper, die spirituell sind, finden in der materiellen Welt nicht ihresgleichen. Die Schönheit einer glänzenden Wolke, die von einem Blitz angestrahlt wird, deutet ihre Schönheit nur an. Für gewöhnlich tragen die Bewohner von Vaikuntha gelbe Kleider. Ihre Körper sind grazil und von großer Schönheit und ihre Augen gleichen den Blütenblättern von Lotussen. So wie Sri Vishnu, so haben auch die Bewohner von Vaikuntha vier Hände, welche Muschelhorn, Rad, Keule und Lotusblüte schmücken. Ihre Oberkörper sind breit und mit Halsketten aus einem strahlenden, diamantgleichen Metall geschmückt, das mit kostbaren Edelsteinen besetzt ist, die man nicht in der materiellen Welt findet. Die Bewohner von Vaikuntha sind immer von Kraft erfüllt und haben eine leuchtende Ausstrahlung. Die Körpertönung mancher von ihnen gleicht korallenroten Katzenaugen und Lotusblüten, und jeder von ihnen trägt Ohrringe aus kostbaren Juwelen. Auf ihren Köpfen tragen sie girlandenartige Blumenkronen. Auf den Vaikunthas gibt es auch Flugzeuge, doch verursachen diese keine betäubenden Lärm wie die uns bekannten. Materielle Flugzeuge sind auch keineswegs sicher. Sie können jederzeit abstürzen und zerschellen, denn die Materie ist in jeder Hinsicht unvollkommen. Im spirituellen Himmel jedoch sind die Flugzeuge spirituell und sie sind spirituell strahlend und glänzend. Diese Flugzeuge befördern keine Geschäftsleute, Politiker oder Planungskommissionen, noch Frachtgut oder Postsäcke, denn all dies ist dort unbekannt. Diese Flugzeuge dienen nur Vergnügungsreisen, und die Bewohner von Vaikuntha fliegen in ihnen mit ihren himmlischen, schönen, märchenhaften Gefährtinnen. Diese Flugzeuge mit den männlichen und weiblichen Bewohnern von Vaikuntha darin steigern die Schönheit des spirituellen Himmels noch weiter. Wir können uns nicht vorstellen, wie schön sie sind. Man mag ihre Schönheit mit Wolken am Himmel vergleichen, die von silbernen Streifen elektrischen Blitzen begleitet werden. Der spirituelle Himmel von Vaikuntha Loka ist stets in dieser Weise geschmückt. Der voll entfaltende Reichtum der inneren Kraft Gottes glänzt ohne Unterlass in Vaikuntha Loka, wo die Glücksgöttinnen sich immer zunehmendem Maße dazu hingezogen fühlen, den Lotusfüßen der Persönlichkeit Gottes zu dienen. Diese Glücksgöttinnen schaffen in Begleitung ihrer Freundinnen stets eine festliche Stimmung transzendentaler Fröhlichkeit. Sie besingen immerzu die Herrlichkeit des Herrn und schweigen nicht einmal einen Augenblick. Es gibt unzählige Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel, und das Verständnis diesen Planeten zu den materiellen Planeten im materiellen Himmel ist 3:1. So ist der arme Materialist eifrig darum bemüht, politische Vereinbarungen auf einem Planeten zu treffen, der in Gottes Schöpfung höchst unbedeutend ist. Ganz abgesehen von unserem Planeten Erde ist das gesamte Universum mit den unzähligen Planeten in all den Galaxien mit einem einzigen Senfkorn in einem Sack voller Senfkörner vergleichbar. Der arme Materialist jedoch entwirft Pläne, um hier an etwas, das zum Scheitern verurteilt ist. Statt seine Zeit mit Börsenspekulationen zu verschwenden, hätte er lieber ein einfaches Leben und hohes spirituelles Denken suchen und sich so vor den fortwährenden materialistischen Rastlosigkeit retten sollen. Und selbst wenn ein Materialist fortschrittliche materielle Möglichkeiten genießen möchte, kann er sich zu Planeten erheben, wo er materielle Freuden erfahren kann, die weit größer sind als die auf der Erde. Der beste Plan besteht darin, sich darauf vorzubereiten, nach Verlassen des Körpers zum spirituellen Himmel zurückzukehren. Wenn man jedoch die Absicht hat, materielle Möglichkeiten zu genießen, kann man sich mittels yogischer Kräfte zu anderen Planeten im materiellen Himmel erheben. Die spielzeughaften Raumschiffe der Astronauten sind nichts als kindischer Zeitvertreib und zu diesem Zweck nicht zu gebrauchen. Das Ashtanga-Yoga-System ist eine materialistische Kunst, die Luft zu beherrschen, indem man sie vom Magen zum Nabel erhebt, vom Nabel zum Herzen, von dort zum Schlüsselbein, dann zu den Augäpfeln, zum Kleinhirn und von dort zu jedem gewünschten Luft und des Lichts, aber sie haben keine Kenntnis von der Geschwindigkeit des Geistes und der Intelligenz. Wir haben eine begrenzte Erfahrung von der Geschwindigkeit des Geistes, denn innerhalb eines Augenblicks können wir mit unseren Gedanken an tausende von Kilometer entfernten Orten reisen. Die Intelligenz ist noch subtiler. Subtiler als die Intelligenz ist die Seele, die nicht wie der Geist und die Intelligenz Materie ist, sondern spirituelle Natur oder Antimaterie. Die Seele ist uns daher die Geschwindigkeit der Seele. Die Seele ist hunderttausende von Malen feiner und mächtiger als die Intelligenz. Wir können uns daher die Geschwindigkeit der Seele bei ihrer Reise von einem Planeten zum anderen kaum vorstellen. Ganz zu schweigen davon, dass die Seele durch ihre eigene Kraft reist und nicht mit Hilfe irgendeines materiellen Fahrzeuges. Die tierische Zivilisation auf der Grundlage von Essen, Schlafen, sich fürchten und die Sinne befriedigen, hat den modernen Menschen so weit in die Irre geführt, dass er vergessen hat, wie mächtig seine Seele ist. Wie wir bereits beschrieben haben, ist die Seele ein spiritueller Funken, der viele, viele Male leuchtender, strahlender und mächtiger ist als die Sonne, der Mond oder Elektrizität. Das menschliche Leben ist verdorben, wenn man nicht seine wirkliche Identität mit seiner Seele erkennt. Sri Chaitanya erschien mit Sri Nityananda, um die Menschheit vor dieser Art der irreführenden Zivilisation zu retten. Das Srimad Bhagavatam beschreibt ebenfalls, wie Yogis zu allen Planeten im Universum reisen können. Wenn die Lebenskraft zum Kleinhirn erhoben wird, besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Kraft aus den Augen, der Nase, den Ohren und so fort hervorschießt, da dies die Orte sind, die man als die sieben Kreisbahnen der Lebenskraft kennt. Die Yogis jedoch können diese Ausgänge verschließen, indem sie die Luft völlig anhalten. So dann sammelt der Yogi die Lebenskraft in der Mitte, das heißt zwischen den Augenbrauen. Jetzt kann der Yogi an den Planeten denken, den er nach Verlassen des Körpers erreichen möchte. Er kann sich dann denken, entscheiden, ob er zum Reich Krishnas in den transzendentalen Vaikunthas gehen möchte, von dem er nicht wieder in die materielle Welt zurückkommen braucht, oder ob er zu höheren Planeten im materiellen Universum reisen möchte. Dem vollkommenen Yogi steht es frei, beides zu tun. Für den vollkommenen Yogi, dem es gelungen ist, seinen Körper in vollkommenem Bewusstsein zu verlassen, ist die Reise von Planet zu Planet so leicht wie für einen gewöhnlichen Menschen der Weg zum Lebensmittelgeschäft. Wie wir bereits besprochen haben, ist der materielle Körper nur eine Bedeckung der spirituellen Seele. Der Geist und die Intelligenz sind die Unterkleidung und der grobe Körper aus Erde, Wasser, Luft und so fort ist die Oberbekleidung der Seele. Deshalb kann jede fortgeschrittene Seele, die durch den yogischen Vorgang Selbsterkenntnis erlangt hat und die Beziehung zwischen Materie und spiritueller Natur kennt, das grobe Kleid der Seele in vollkommenen und ganz nach Belieben verlassen. Durch die Gnade Gottes haben wir vollständige Freiheit. Weil der Herr gütig zu uns ist, können wir überall leben, entweder im spirituellen Himmel oder im materiellen Himmel, auf welchem Planeten auch immer wir möchten. Der Missbrauch dieser Freiheit hat jedoch zur Folge, dass wir in die materielle Welt fallen und die dreifachen Leiden des bedingten Lebens ertragen müssen. Das erbärmliche Leben in der materiellen Welt aufgrund der freien Wahl der Seele wird sehr schön in Miltons Buch Das verlorene Paradies geschildert. In ähnlicher Weise kann die Seele durch ihren Wahl das Paradies zurückgewinnen und nach Hause zu Gott zurückkehren. Zur kritischen Zeit des Todes kann man die Lebenskraft zwischen die Augenbrauen bringen und sich entscheiden, wohin man gehen möchte. Wenn man keine Verbindung mit der materiellen Welt aufrechterhalten möchte, kann man in weniger als einer Sekunde das transzendentale Vaikuntha erreichen und dort vollständig in seinem spirituellen Körper erscheinen, der für die spirituelle Atmosphäre geeignet ist. Man muss nur den Wunsch haben, die materielle Welt sowohl in ihren feinen als auch in ihren groben Formen zu verlassen und die Lebenskraft zur höchsten Stelle des Schädels erheben und den Körper durch die als Brahma-Radra bezeichnete Öffnung im Schädel verlassen. Für jemand, der in der Ausübung des Yoga vollkommen ist, ist dies sehr einfach. Selbstverständlich hat der Mensch einen freien Willen, und wenn er sich daher nicht aus der materiellen Welt befreien will, mag er das Leben eines Brahmapada in Klammer Tätigkeit des Brahma genießen und Sita Loka besuchen, die Planeten der materiell vollkommenen Wesen, die vollständige Herrschaft über Schwerkraft, Raum und Zeit haben. Um diese höheren Planeten im materiellen Universum zu besuchen, braucht man nicht seinen Geist und seine Intelligenz aufzugeben, in Klammer die feinere Materie, sondern nur die grobe Materie, in Klammer den materiellen Körper. Jeder einzelne Planet hat seine ihm eigene Atmosphäre, und wenn man zu einem bestimmten Planeten im materiellen Universum reisen möchte, muss man seinen materiellen Körper den klimatischen Bedingungen dieses Planeten anpassen. Wenn man zum Beispiel von Indien nach Europa gehen möchte, wo die klimatischen Bedingungen anders sind, muss man seine Kleidung dementsprechend wechseln. In ähnlicher Weise ist ein Wechsel des Körpers erforderlich, wenn man zu den transzendentalen Planeten von Vaikuntha gehen möchte. Wenn man jedoch zu den höheren materiellen Planeten reisen möchte, kann man sein feineres Kleid aus Geist, Intelligenz und Ego behalten. Jedoch muss man sein grobes Kleid, in Klammer den Körper, das aus Erde, Wasser, Feuer und so fort gemacht ist, aufgeben. Wenn man zu einem transzendentalen Planeten geht, ist es notwendig, sowohl den feineren als auch den groberen Körper zu wechseln, denn man muss den spirituellen Himmel in einem völlig spirituellen Körper erreichen. Dieser Wechsel des Kleides wird von selbst zur Zeit des Todes stattfinden, wenn man dies wünscht. Die Bhagavad Gita in Klammer 15.8 bestätigt, dass man seinen nächsten materiellen Körper je nach den Wünschen bekommen kann, die man zur Zeit des Verlassens seines gegenwärtigen Körpers hat. Der Wunsch des Geistes trägt die Seele in eine geeignete Atmosphäre, so wie der Wind Düfte von einem Ort zum anderen trägt. Unglücklicherweise sind diejenigen, die keine Yogis, sondern grobe Materialisten sind, die ihr ganzes Leben hindurch der Sinnenbefriedigung gefrönt haben, zur Zeit des Todes durch die in Körper und Geist auftretenden Verfallserscheinungen verwirrt. Solch grobe Sinnenmenschen belasten durch die vorherrschenden Vorstellungen, Wünsche und Erinnerungen an Bekanntschaften des Lebens, das sie geführt haben, wünschen sich etwas entgegen ihrem Interesse und nehmen so törichterweise neue Körper an, die ihre materiellen Leiden fortsetzen. Eine systematische Schulung des Geistes und der Intelligenz ist daher erforderlich, damit man sich zur Zeit des Todes bewusst einen geeigneten Körper wünschen kann. Entweder auf diesem Planeten oder einen anderen materiellen Planeten oder sogar auf einen transzendentalen Planeten. Eine Zivilisation, die fortgeschrittliche Förderung der unsterblichen Seele nicht berücksichtigt, fördert nur ein tierisches Leben der Unwissenheit. Es ist töricht zu glauben, jede Seele, die verscheide, gehe an den gleichen Ort. Entweder geht die Seele an einen Ort, den sie sich zur Zeit des Todes gewünscht hat, oder sie wird beim Verlassen des Körpers gezwungen, eine Position je nach ihren Taten im vorangegangenen Leben einzunehmen. Der Unterschied zwischen dem Materialisten und dem Yogi besteht darin, dass ein Materialist seinen nächsten Körper nicht bestimmen kann, wohingegen der Yogi bewusst einen geeigneten Körper zum Genuss auf höheren Planeten erlangen kann. Sein ganzes Leben hindurch verbringt der grobe Materialist, der ständig der Befriedigung seiner Sinne nachjagt, den ganzen Tag damit, Geld zu verdienen, um seine Familie zu unterhalten. Und nachts verschwendet er seine Energie im sexuellen Genuss, wo er legt sich schlafen und denkt über all das nach, was er tagsüber getan hat. So verläuft das eintönige Leben des Materialisten. Obwohl sie als Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Politiker, Professoren, Richter, Lastenträger, Taschendiebe, Arbeiter und so fort unterschiedlich gestellt sind, beschäftigen sich alle Materialisten nur mit Essen, Schlafen, sich fürchten und der Befriedigung ihrer Sinne und verderben so ihr wertvolles Leben auf der Jagd nach Luxus und versäumen es, ihr Leben durch spirituelle Erkenntnis zur Vollkommenheit zu führen. Yogis hingegen versuchen ihr Leben zu vervollkommnen und daher empfiehlt die Bhagavad Gita, jeder soll ein Yogi werden. Yoga ist das System, die Seele im Dienst des Herrn mit dem Höchsten zu verbinden. Nur unter höherer Führung kann man solchen Yoga in seinem Leben ausüben, ohne seine gesellschaftliche Stellung zu ändern. Wie bereits beschrieben wurde, vermag ein Yogi nach seinen Wünschen ohne mechanische Hilfe überall hinzugehen, denn ein Yogi kann seinen Geist und seine Intelligenz in die in seinen Körper zirkulierende Luft eingeben und durch die Kunst der Atembeherrschung kann er diese Luft mit der Luft vermischen, die außerhalb seines Körpers im ganzen Universum weht. Mit Hilfe dieser universalen Luft kann ein Yogi zu jedem beliebigen Planeten reisen und einen für die jeweilige Atmosphäre geeigneten Körper bekommen. Wir können diesen Vorgang durch einen Vergleich mit der elektronischen Übermittlung von Radionachrichten verstehen. Durch Radiosender können von einem bestimmten Sender erzeugte Schallwellen in Sekundenschnelle über die ganze Erde reisen. Aber Klang wird durch den ätherischen Himmel erzeugt. Und wie bereits erklärt wurde, ist der Geist noch feiner als der ätherische Himmel. Und feiner als der Geist ist die Intelligenz. Die spirituelle Natur ist noch feiner als die Intelligenz. Und ihrem Wesen nach ist sie völlig anders geartet als Materie. Wir können uns also vorstellen, wie schnell die spirituelle Seele durch die Atmosphäre des Universums reisen kann. Um auf die Stufe zu gelangen, auf der man feinere Elemente wie Geist, Intelligenz und spirituelle Natur manipulieren kann, braucht man eine geeignete Schulung, eine geeignete Lebensweise und geeignete Gemeinschaft. Eine solche Schulung hängt von aufrichtigen Gebeten ab, von hingebungsvollem Dienst, von Erfolg in mystischer Vollkommenheit und der erfolgreichen Verschmelzung des Selbst mit den Tätigkeiten der Seele und der Überseele. Ein grober Materialist mag er ein empirischer Philosoph, ein Wissenschaftler, ein Psychologe oder was auch immer sein, kann solchen Erfolg nur durch plumpe Bemühungen und Wortglaubereien erreichen. Materialisten, die Jhanas oder große Opfer durchführen, sind vergleichsweise besser gestellt als grobe Materialisten, die nichts außer Laboratorien und Reagenzgläser kennen. Die fortgeschrittenen Materialisten, die solche Opfer durchführen, können den Planeten namens Vaishvanara, einen der Sonne ähnlichen feurigen Planeten, erreichen. Auf diesem Planeten, der auf dem Weg nach Brahmaloka, dem höchsten Planeten im Universum, liegt, kann sich solch ein fortgeschrittener Materialist von allen Spuren des Lasters und seiner Auswirkungen befreien. Wenn ein solcher Materialist geläutert ist, kann es sich zur Kreisbahn des Polarsterns in Klammer Dhruva Loka erheben. In dieser Planetenbahn, die man auch als Shishumara Chakra bezeichnet, liegt die Aditya Lokas und die Vaikuntha-Planeten innerhalb dieses Universums. Ein geläuterter Materialist, der viele Opfer dargebracht, sich schwerer Tapasya auferlegt und den größten Teil seines Reichtums für wohltätige Zwecke gespendet hat, kann Planeten wie Dhruva Loka erreichen. Und wenn er noch mehr geläutert wird, kann er noch höhere Umlaufbahnen durchdringen, durch den Nabel des Universums hindurchstoßen und den Planet Maharloka erreichen, auf dem Weise wie Bhrigu Muni leben. Auf Maharloka kann man bis zur Zeit der Teilauflösung des Universums leben. Diese Auflösung beginnt, wenn Ananta Deva aus dem untersten Bereich des Universums ein großes lodendes Feuer entfacht. Die Hitze dieses Feuers erreicht selbst Maharloka und dann reisen die Bewohner von Maharloka nach Brahmaloka, das für die Zeit von zwei Paradas existiert. Auf Brahmaloka gibt es unzählige Flugzeuge, die nicht durch Chantra in Klammer Maschine, sondern Mantra in Klammer psychische Aktion gesteuert werden. Aufgrund der Existenz des Geistes und der Intelligenz auf Brahmaloka empfinden die Bewohner dort Glück und Leid. Doch besteht kein Grund zur Klage wegen Alter, Tod, Angst oder Not. Sie haben aber Mitgefühl mit den leidenden Lebewesen, die von Feuer der Vernichtung verzehrt werden. Die Bewohner Brahmalokas besitzen keine grobmateriellen Körper, die sie beim Tod wechseln müssen. Sie wandeln ihre feinmateriellen Körper in spirituelle Körper und gehen so in die spirituellen Himmel ein. Die Bewohner Brahmalokas können auf dreierlei Weise die Vollkommenheit erlangen. Tugendhafte Personen, die Brahmaloka aufgrund frommer Werke erreichen, werden nach der Auferstehung Brahmas Herrscher der verschiedenen Planeten. Diejenigen, die Gaubodakshaya Vishnu verehrt haben, werden mit Brahma befreit. Und diejenigen, die reine Geweihte der Persönlichkeit Gottes sind, stoßen sogleich durch die Umhüllung des Universums hindurch und gehen in den spirituellen Himmel ein. Die zahllosen Universen existieren in schaumartigen Trauben, und so sind nur einige von ihnen vom Wasser des Meeres der Ursachen umgeben. Wenn die materielle Natur durch den Blick Karunotakeshaya Vishnus erregt wird, erzeugt sie die gesamten Elemente, acht an der Zahl, die sich allmählich vom Feineren zum Gröberen entwickeln. Ein Teil des Ego ist der Himmel, ein Teil davon die Luft, ein Teil davon das Feuer, ein Teil davon das Wasser und ein Teil davon die Erde. Ein Universum dehnt sich bis zu einem Durchmesser von 6,4 Milliarden Kilometer aus. Ein Yogi, der sich schrittweise Befreiung wünscht, muss all die verschiedenen Umhüllungen des Universums durchdringen, einschließlich der feinen Umhüllungen der drei qualitativen Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wer dies tut, muss nie wieder in die vergängliche Welt zurückkehren. Shukadev Goswami zufolge ist die obige Beschreibung der materiellen und spirituellen Himmel weder eine Einbildung noch utopisch. Die tatsächlichen Fakten sind in den vedischen Hymnen aufgezeichnet und Sri Vasudeva enthüllte sie Brahma, als Brahma ihn zufriedenstellte. Man kann die Vollkommenheit des Lebens nur erreichen, wenn man eine klare Vorstellung von Vaikuntha und dem höchsten Gott hat. Man sollte stets über den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, nachdenken und ihn beschreiben, denn dies wird sowohl in der Bhagavad Gita als auch im Bhagavad Purana empfohlen. Die autorisierten Kommentare zu denen Vedas sind. Sri Chaitanya hat es den gefallenen Menschen des Zeitalters noch einfacher gemacht, all diese Dinge anzunehmen, und der Sri Chaitanya Charitamrita hat sie daher für das leichte Verständnis aller Interessenten dargelegt. Vers 23. Er manifestiert seine persönliche Gestalt in Mathura und Dwarak. Er genießt Spiele auf vielerlei Weise, indem er sich in vierfache Formen erweitert. Vers 24. Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha sind die hauptsächlichen vierfache Formen, von der alle anderen vierfachen Formen manifestiert werden. Sie alle sind rein transzendental. Vers 25. Nur an diesen drei Orten, in Klammer Dwarak, Mathura und Gokula, vollführt der immer unternehmungslustige Sri Krishna seine endlosen Spiele mit seinen persönlichen Gefährten. Vers 26. Auf dem Vaikuntha-Planeten des spirituellen Himmels manifestiert der Herr seine Identität als Narayana und vollführt mannigfaltige Spiele. Vers 27 bis 28. Krishnas eigene Gestalt hat nur zwei Hände, doch in der Gestalt Sri Narayanas besitzt er vier Hände. Sri Narayana hält eine Muschel, eine Scheibe, eine Keule und eine Lotusblüte, und er ist von großem Reichtum erfüllt. Die Sri, Bu und Nila Energien dienen seinen Lotusfüßen. Erläuterung: In den Ramanuja und Madhva-Schulen des Vaishnavatums gibt es ausführliche Beschreibungen der Sri, Bu und Nila Energien. In Bengalen bezeichnet man die Nila Energie manchmal auch als Lila Energie. Diese drei Energien stehen im Dienst des vierhändigen Narayana in Vaikuntha. In der Erzählung Vitrai der Alvaras, und zwar Bhuta Yoga, Sara Yogi und Bharana Yogi, Narayana persönlich sahen, als sie im Hause eines Brahmane im Dorf Gihali Schutz suchten, beschreibt der Brahmanrita der Sri Sampradaya Narayana wie folgt. Sie sahen den lotusäugigen Sri Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, wie er auf Garuda saß und Lakshmi, die Glücksgöttin, an seine Brust drückte. Er glich einer bläulichen Regenwolke mit strahlendem Blitz und in zwei seiner vier Hände hielt er eine Muschel und eine Scheibe. Seine Arme reichten bis hinunter zu den Knien und all seine wunderbaren Glieder waren mit Sandelholzpaste bestrichen und mit glänzendem Geschmeide geschmückt. Er trug gelbe Kleider und zu seiner Rechten und Linken standen seine Energien Bhumi und Nila. In der Siddhupanishad findet man folgenden Hinweis auf die Sri, Bhu und Nila Energien.